Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Über wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel habe ich mit Nico Pech gesprochen. Er lehrt an der Universität Siegen plurale Ökonomik und gilt als einer der profiliertesten Wachstumskritiker. Deswegen ist es auch wenig überraschend, dass er das Klimapaket für wenig tauglich hält.
Nein, das sind auf keinen Fall wirksame Maßnahmen, sondern es handelt sich bei den von der Bundesregierung beschlossenen Vorgehensweisen handelt sich durchgängig um Symbolik, die dazu dient, den politischen Druck etwas zu mindern. Mehr verbirgt sich dahinter nicht.
Können Sie denn irgendetwas Positives daran sehen?
Von der grundsätzlichen Struktur her ist es nicht falsch, CO2-Emissionen zu bepreisen und hoffentlich irgendwann dann auch eine Obergrenze zu setzen im Sinne eines sogenannten Cap-and-Trade- oder Zertifikate-Modells. Nur jede noch so strukturell interessante umweltpolitische Maßnahme kann dadurch verwässert werden, dass der Preis zu gering oder die Obergrenze zu hoch gesetzt wird. Also eine CO2-Steuer beispielsweise, die zu gering ist, die wirkt nicht einfach nur nicht, sondern sie ist sogar schädlich. Und zwar aus folgendem Grund. Die Menschen würden dann weiterhin, weil wir in der Bundesrepublik Deutschland eine irre Kaufkraft haben, die klimaschädlichen Aktivitäten durchführen, würden einfach den höheren Preis zahlen und hätten dann noch den gewissen beruhigenden Effekt, sagen zu können, naja, ich habe ja jetzt für die Karibikreise die CO2-Steuer gezahlt, also ist damit das Problem gelöst. Die Sache ist abgegolten und die zweite Reise kann gebucht werden.
Was würde denn aus Ihrer Sicht weiterführen? Denn Sie gehen ja wesentlich grundsätzlicher an die Problematik ran.
Zunächst mal, natürlich gibt es politische Maßnahmen, die helfen. Wenn also die CO2-Steuer wirklich hoch wäre, nehmen wir mal an, 200 Euro für eine Tonne CO2, dann würden tatsächlich viele Menschen nicht mehr in der Lage sein, klimaschädigende Aktivitäten auszuführen. Nur eine politische Mehrheit für eine solche Vorgehensweise entspräche der Quadratur eines Kreises. Also das wird nicht eintreten. Ähnliches gilt für eine CO2-Obergrenze im Sinne eines sogenannten Cap-and-Trade-Modells. Nur so ein Modell existiert auf europäischer Ebene, aber es ist nie eine politische Mehrheit dafür gefunden worden, den sogenannten Cap, also die CO2-Obergrenze, so gering zu setzen, dass man wirklich mal von Klimaschutz auch reden könnte. Unser Problem ist, dass all diejenigen, die für Klimaschutz sind, eben leider über den Wohlstandsschutz nicht reden, der offenbar mitgedacht wird. Also das gilt leider Gottes auch für die Fridays for Future-Bewegung, was ich aber nicht als harsche Kritik verstanden wissen möchte, weil ich glaube, dass die jungen Menschen lernfähig sind und irgendwann einsehen, dass sie also statt nur für Klimaschutz zu sein, schlicht und ergreifend erstmal gegen wirtschaftliches Wachstum sein müssen. Man kann nicht auf der einen Seite, wie in Deutschland, alles, was die Digitalisierung fördert, jedes Jahr einen neuen Rekord erreichen lassen und immer neue Baugebiete ausweisen, neue Flughäfen in Betrieb nehmen, neue Straßen bauen, den Konsum in allen Nischen steigern und dann gleichzeitig Klimaschutz wollen. Das geht nicht. Und deswegen ist auch die Politik in einer ausweglosen Situation. Einerseits treibt die Gesellschaft die Politik vor sich her und verlangt Klimaschutz, aber der steht dann immer unter dem Vorbehalt, dass die liebgewonnenen materialisierten Freiheiten nicht anzutasten sind. Das genau ist das Problem.
Aber wie stellen Sie sich denn diese Abkehr vom Wachstum vor? Denn das Wachstum ist ja eigentlich die Grundlage unserer ganzen Ökonomie.
Nun, wir müssten schlicht und ergreifend unseren Lebensstil dergestalt verändern, dass wir eine Wirtschaft ohne Wachstum meistern können. Das bedeutet, wir müssen die Industrieproduktion und vor allem auch die fossile Mobilität senken. Und wir wissen, dass es schon jetzt einen gewissen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt in modernen Industriegesellschaften, die tatsächlich einen solchen Lebensstil auch praktizieren. Den weiter zu verbreiten, den auch in den Schulen, in der Erziehung zu fördern, den auch in der Politik anzusprechen, das wäre wichtig. Wir haben ein Kommunikationsproblem, das uns davon abhält, einen wirklichen kulturellen Wandel zu durchlaufen. Denn nur durch eine Überwindung der Kultur der Maßlosigkeit können wir endlich zu Klimaschutzergebnissen kommen. Ein erster Schritt könnte wirklich sein, über die 40-Stunden-Arbeitswoche nachzudenken, indem wir einfach mal davon ausgehen, dass zukünftig eben auch eine 30-, 25- oder 20-Stunden-Arbeitswoche ausreichen muss, um Vollbeschäftigung zu erzielen, nämlich der Gestalt, dass alle Menschen in Genuss einer entsprechenden Beschäftigung kommen. Das ginge in der Tat damit einher, über weniger Kaufkraft, also reales Einkommen zu verfügen. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir das hinbekommen? Und darauf gibt es so wahnsinnig viele Antworten, dass das Interview sprengen würde.
Ich glaube auch, dass Sie diesen Transformationsprozess hier sicherlich nicht ganz erklären können. Aber Sie sagen ja, die Freiheit begrenzen, um sie zu bewahren. Sie fordern zum Beispiel auch, um das Beispiel Mobilität zu nehmen, Rückbau von Flughäfen und Autobahnen. Ich kann mir ja vorstellen bei der Beschäftigung, dass Sie da noch eine Mehrheit finden. Aber für solche Einschnitte, da würden Sie wahrscheinlich auch wenig Zustimmung finden. Und letzten Endes, ja, auch der Club of Rome, schon als wir beide noch zur Schule gingen, die Grenzen des Wachstums gefordert, ist nicht durchgedrungen. Ist so etwas überhaupt umsetzbar? So ein Transformationsprozess, ist der in einer demokratischen Gesellschaft überhaupt möglich?
Er ist nicht möglich, wenn wir auf politische Mehrheiten setzen und meinen, es muss erst ein politischer Beschluss herbeigeführt werden, der uns verändert. Es ist genau umgekehrt so, dass wir uns verändern müssen, damit die Politik sich verändern kann. Wir müssen der Politik helfend sozusagen entgegeneilen, indem wir in dieser Gesellschaft sichtbar werden lassen, dass Menschen anfangen, ökologische Verantwortung für das 21. Jahrhundert zu übernehmen. Nehmen wir mal an, die Fridays for Future-Bewegung wäre eine Bewegung, die sich zu eigen macht, kein Flugzeug mehr zu besteigen. Denn Fliegen ist dekadenter Luxus. Ich weiß, dass es Grundbedürfnisse gibt, die wir überhaupt nicht in Frage stellen können. Aber die Unterscheidung zwischen Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus ist wichtig. Und nur ein Signal aus der Zivilgesellschaft kann einen Wandel hervorbringen. Das heißt, wenn es eine Bewegung gibt der Menschen, die keinen Urlaub mehr machen, der also fossile Energieträger braucht. Und Urlaub ist wirklich etwas Wichtiges, aber das ist nicht daran gekoppelt, dass man also allzu viel CO2-Emissionen damit verursacht. Dann wäre das ein echter Reduktionsschritt, der, wenn eine kritische Masse an Menschen erreicht würde, die dergleichen auch umsetzen, auch die Politik tatsächlich endlich vor sich hertreiben könnte, so dass dann auch entsprechende Beschlüsse kämen. Aber wenn die Politik nicht erkennt, dass eine Bereitschaft in der Bevölkerung vorhanden ist, also tatsächlich auch mit weniger materiellem Wohlstand auszukommen, dann kann sie nicht das Risiko eingehen, uns etwas von oben aufzuoktroyieren, was wir überhaupt nicht verkraften können. Das heißt, der Wandel kann nur aus der Zivilgesellschaft kommen.
Aber alle sind jetzt. Sie haben selbst gesagt, die Menschheit müsste ihren eigenen Lebensstil abwählen und das sei unwahrscheinlicher als eine Begegnung mit dem Osterhasen. Also ist es doch eigentlich nur ein Gedankenspiel?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Wandel aus der Rückschau betrachtet, der etwa nicht begonnen worden wäre von Pionieren oder Vorreitern, die zunächst in sozialen Nischen dergleichen umsetzen, sodass sich die neuen Praktiken dort bewähren können und dann wiederum ein Abbild dessen liefern, wie die Zukunft aussehen könnte, sodass andere Menschen sich daran orientieren können, die dadurch inspiriert vielleicht diese neuen Praktiken auch imitieren, sodass dann irgendwann eine Bewegung daraus wird und die Politik gar nicht mehr anders kann, als diese Bewegung auch zur Kenntnis zu nehmen und daraus politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn ich sage, dass es unwahrscheinlich ist, eine Mehrheit aus dem Stand heraus dafür zu finden, dann ist das ja gerade kein Widerspruch. Die Mehrheit zu finden heißt, an der Basis damit anzufangen, in den Nischen sozusagen das vorwegzunehmen, was die Mehrheit irgendwann können müsste. Und das fängt immer im Kleinen an und setzt sich, man nennt so etwas horizontale Vervielfältigung oder soziale Diffusion, und setzt sich dann im Kulturellen durch soziale Interaktion, durch Begegnung, durch Sichtbarkeit, durch Inspiration, aber auch Konfrontation durch. Ich weiß, dass das ein nicht leichter Weg ist. Es ist aber der einzige und letzte Weg, den wir noch haben, weil die Politik ebenso lange handlungsunfähig ist, wie es keinen Widerhall in der Zivilgesellschaft gibt, für die Fähigkeit, Ansprüche zu reduzieren.
Der Umweltökonom Nico Pech im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.